Schönen guten Tag, dies ist eine neue Ausgabe von der Podcast-Reihe Follow the Rechtsstaat. Wir befassen uns mit Fragen des Datenschutzes, des Informationsrechts, der Bürgerrechte und des Rechtsstaats. Und wir befassen uns in diesem Zusammenhang in jüngerer Zeit auch immer mal wieder damit, wie bunt und vielfältig denn die Anwaltschaft hier eine der tragenden Stützen des Rechtsstaats ist in unserem schönen Beruf, wie sich das dort so verhält. Und heute habe ich als Gesprächspartnerin, mal wieder in Hamburg, eine Gesprächspartnerin, nämlich die Kollegin Verena Heisch. Grüße Sie, Frau Heisch.
Hallo, Herr Professor Hertling. Viele Grüße von der Alster.
Von der Alster heute zur Spree. Ich darf Sie kurz vorstellen. Eigentlich haben wir eine ziemlich große Schnittmenge an Themen. Mein Thema ist ja bekanntlich alles, was mit dem Internet zu tun hat. Und Sie sind da wiederum, haben sehr viel zu tun mit Fällen, in denen es um Hate Speech geht im Internet, um den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Da hätten wir sicherlich auch vieles, was wir besprechen könnten, aber heute nicht besprechen werden, weil wir ein ganz anderes Thema haben. Sie sind auch im Ehrenamt in der Anwaltschaft aktiv, dort vor allen Dingen als Vizepräsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Was ist denn der Deutsche Juristinnenbund? Vielleicht haben wir Zuhörerinnen, denen das gar nicht so geläufig ist.
Wir sind eine Vereinigung von Juristinnen, Betriebs- und Volkswirtschaftlerinnen und haben gerade im letzten Jahr unser 75-jähriges Bestehen gefeiert. Und wir sind tatsächlich ein rechtspolitischer Verein. Wir versuchen also, die Geschlechtergerechtigkeit im Recht zu fördern, herzustellen, immer wieder darauf hinzuweisen, wo es im Rahmen der Gesetzgebung, der Rechtsanwendung oder des Zugangs zum Recht Probleme bei der Gleichstellung gibt oder andersrum. Überall, wo wir immer noch Diskriminierung sehen, legen wir den Finger in die Wunde und das gewohnt laut und nicht immer einfach. Und das ist ein großartiger Verband. Und ich bin, ja, platze vor Stolz, dass ich da mitwirken darf. Auch da bin ich über Internet-Sachverhalte dazu gekommen, über die nicht ständige Kommission Digitales und jetzt eben auch im Präsidium.
Das ist ein altehrwürdiger Verband. Sie haben vor kurzem 75-Jähriges gefeiert, nicht? Also das ist also älter als das Grundgesetz, das ja dieses Jahr auch 75 wird, ein paar Monate dem Grundgesetz voraus. Also alle Achtung an die Gründerinnen, die das auf die Beine gestellt haben, dann im Jahr 1949. Wir wollen heute uns unterhalten über Sichtbarkeit in unserem Beruf und dort insbesondere über das Thema der Sichtbarkeit schwuler und lesbischer und ansonsten queerer Kolleginnen und Kollegen, die es in unserem Beruf so gibt. Sie haben sich vor kurzem beteiligt an der Aktion Gesichtszeigen von Alice. Das ist eine Organisation, die sich für Diversity bei den Juristen stark macht. Ich glaube, ich habe in ähnlichem Zusammenhang auch einmal Gesicht gezeigt. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Warum ist es wichtig, Gesicht zu zeigen als schwule Anwalt, als lesbische Anwältin, auch sie in der Öffentlichkeit zu sagen, ja, also ich gehöre auch dazu?
Also das eine ist die Verantwortung der Community gegenüber, der Gesellschaft insgesamt gegenüber, finde ich. Denn es ist wichtig, dass die Rechtsanwaltschaft, und da geht es ja schon los mit der Sichtbarkeit, die Rechtsanwältinnenschaft, also Rechtsanwältinnen ist ja ein Wort, das man sehr schwer korrekt gendern kann. Da geht schon los. Also ich finde, wir müssen ein Abbild der Gesellschaft sein. Und es kann ja nicht sein, dass Frauen in der Anwältinnenschaft oder generell queere Menschen da nicht einmal repräsentiert sind. Also sie müssen Teil der Anwältinnenschaft sein und sie müssen aber auch sichtbar sein, weil wir überall sind. Queere Menschen sind überall und sie müssen in der Richterinnenschaft sein, in der Anwaltschaft und überall. Und es ist auch eine Verantwortung jungen JuristInnen gegenüber, die sich im Studium vielleicht orientieren, wo will ich hin, welche welchen Beruf will ich ergreifen, dass das eine Form von Selbstverständlichkeit gibt, dass man eben eine lesbische Anwältin ist oder ein schwuler Anwalt oder trans. Also es ist ja ganz wichtig für die jungen Menschen. Und jetzt ist es natürlich auch eine Verantwortung mir selbst gegenüber. Also wie könnte ich? Und so, das ist eine Frage der Persönlichkeit, wie man gestrickt ist. Aber bei mir ist es einfach so, wie könnte ich verleugnen, wer ich bin? Und warum? Das habe ich nie verstanden. Das mit der Frau ist etwas, was auf den ersten Blick sichtbar ist, aber selbst das ist in der Anwältinnenschaft ja nicht selbstverständlich. Und das mit dem Queer-Sein sieht man halt nicht. Und deswegen muss man es sagen. Ich will nicht sagen, jeder muss es sagen. Aber all diejenigen, die das mit sich verantworten können und vielleicht sogar wollen, da finde ich es wichtig, dass man Gesicht zeigt.
Mir ist irgendwann aufgefallen, dass es, also wenn man mal so das etwas grobe Kriterium nimmt, wen kennt man denn eigentlich so in der Anwältinnenschaft, dass einem, also selbst wenn man selber zur Queer Community gehört, dass einem nur so wenige einfallen. Und das ist eigentlich im Jahre 2024 verwunderlich. Geht Ihnen das auch so, dass Ihnen das auffällt, dass es so wenige sind?
Ja, geht mir auch so. Ja, also ich denke immer wieder mal drüber nach, aus verschiedenen Gründen, wen kennst du eigentlich? Und ich schätze, wenn wir es jetzt begrenzen auf queere Personen in der Anwaltschaft, in der Anwältinnenschaft, mich über zwei Hände hinaus, ich glaube nicht.
Das geht mir ganz genauso, nicht? Also wenn man, weiß ich was, Vorsitzender größerer Anwaltsorganisationen, Präsidien etc. oder dergleichen, es sind nicht allzu viele. Ich bin auf der Suche nach den Ursachen, warum das eigentlich so ist, weil ich gehe mal davon aus, dass es schon ja doch eine ganze Menge gibt, aber manche tragen es nicht so in die etwas größere Öffentlichkeit, sagen wir mal. Und von manchen weiß man es vielleicht auch überhaupt nicht. Und ich stelle mir die Frage, also eigentlich, was für einen offeneren und toleranteren Beruf kann es eigentlich geben als unseren? Ja, und
ist das so?
Also so verstehen sich jedenfalls die meisten von uns, würde ich mal behaupten. Also das ist jedenfalls ein Selbstverständnis. Und haben Sie da eine Erklärung für?
Also es ist ja nicht ganz einfach, eine Gelegenheit zu finden, um das jemandem zu sagen. Also ich lerne ja jetzt nicht den Professore kennen und sage übrigens, ich bin lesbisch, sind Sie schwul? Sondern man lernt sich themenbezogen kennen oder in einem Fall. Und da wird sich eigentlich nicht ausgetauscht, nicht über Sexualität, selbstverständlich nicht, aber eben auch wenig über Privates. Also ich frage ja den Kollegen, mit dem ich mich vor Gericht gerade prügel, auch nicht, ob er ein schönes Wochenende hatte und was er gemacht hat. Also es ist, glaube ich, nicht so ganz einfach einzusteigen in das etwas Privatere, was den Weg ebnet. Weil es ist schon, glaube ich, noch so ein Vorurteil oder so ein Berufsbild von wahnsinnig professionell und wahnsinnig busy und nonstop am Arbeiten und gibt nicht so viele Kollegen, die jetzt ein Gespräch mit einem anfangen, wo sowas mal Thema werden könnte.
Eine der Dinge, die mir aufgefallen ist, ist, dass wenn man so unter Kolleginnen und Kollegen ist, Tagungen, Zusammenkünfte, Gremien, es so eine gewisse Selbstverständlichkeit gibt, mit der immer angenommen ist, dass man heterosexuell ist. Also die Frage nach, kennt sich das, die Frage nach Ehepartner und Kindern?
Na, also ich finde, bei mir ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, auf Tagungen, weil ich ja nun mit Presse- und Persönlichkeitsrecht sowieso ein ziemlich spezielles Gebiet habe. Und wenn ich da jetzt auf Tagungen rumlungere, glaube ich, denken alle, ah, das ist die feministische Lesbe. Also das ist, da ist sozusagen, ist es ein bisschen rum. Mhm. Da ist es dann eher andersrum, dass Menschen sich sozusagen ungefragt, immer willkommen in meinem Fall, aber ungefragt outen. Also dass sie dann entweder ganz offen von ihrem Partner oder ihrer Partnerin, eben gleichgeschlechtlichen Partner oder Partnerin erzählen oder so. Das erlebe ich eher häufig, aber dieses Grundsetting, dieses Default-Setting, du bist heterosexuell, das finde ich, ist am krassesten immer noch mit der Mandantschaft.
Zum Beispiel?
Ja, also weiß ich nicht, zum ersten Mal telefoniert man mit einem Mandanten, man hat vorher aber relativ viel hin und her geschrieben und es ist in meinem Fall dann vielleicht mal ein Schauspieler, der viel Produktionen im Bereich Fernsehen, Film mit so klaren Geschichten macht und so. Also so jetzt nicht jemand, den ich auf der langen Reihe in Hamburg verorten würde. Und die Person sagt dann zu mir am Telefon, oh Mensch, Verena, und sag mal, hast du eigentlich Mann und Kinder? Und das ist dann schon immer noch derselbe Moment, wie es an meinem allerersten Berufstag war. Also ich werde älter, der Moment bleibt derselbe, weil ich innerhalb von, es wird einem erstmal warm. Wir können ja unsere Empfindungen mal vergleichen. Also mir wird dann immer kurz warm und dann bin ich innerhalb von Sekunden gefordert, mich zu entscheiden: Outing, Ausflucht, Lüge. Lüge kommt für mich nicht mehr in Frage. Da müssen die Leute jetzt durch. Manchmal gibt es aber Situationen, wo ich denke, ich kenne dich noch nicht so gut, um jetzt irgendwie etwas von mir preiszugeben. Dann versuche ich zu sagen, nee, ich habe 3 Hunde oder so. Dann ist die Frage der sexuellen Orientierung umgangen. In dem Fall mit diesem Mandanten habe ich aber gedacht, Alter, was soll's? Und habe gesagt, nee, ich habe eine Frau und 3 Hunde.
Ja.
Und das ist dann immer ein schöner Moment.
Eine solche Frage kriegt ein Heterosexueller gestellt, ist sie ganz unverfänglich, nicht? Weil dann denkt man sich gar nichts dabei, weil es eigentlich ja nur es sind ja eigentlich erstmal nur Äußerlichkeiten, ob man verheiratet ist, Partner hat, Kinder hat. Aber wenn man als queerer Mensch die Frage gestellt bekommt, dann steht man gleich genau vor dem Moment, den Sie gerade geschildert haben, dass man einfach kurz sortieren muss, ob man jetzt wirklich so persönlich antworten möchte, wie es ja ist, wenn man sagt, nee, wrong number. Oder ob man, wie Sie das sagen, kurz rausflieht und sagt, nee, habe ich nicht, Punkt. Und hofft, dass es vorbei ist und schnell das nächste Thema da ist.
Und wird Ihnen auch warm nach all den Jahren noch?
Na, das würde ich jetzt, warm wird mir da sicherlich nicht mehr, das würde ich nicht sagen. Aber es ist eine, ich weiß, es ist mir immer eine schwierige Frage auch gewesen. Man erwartet ja auch, das Gegenüber erwartet ja auch eine kurze Antwort darauf und nicht eine umständliche Antwort darauf. Und die Frage, nein, ich bin schwul, ist tendenziell eine umständliche Antwort, ja, weil ja auch wieder das Gegenüber dann erstmal in einer Situation ist, sich zu überlegen, wie mit der Antwort wiederum auch umzugehen hat, nicht? Ja. Aber das ist so immer noch meine Wahrnehmung, dass das doch noch so ein Stück Selbstverständlichkeit ist, die man unter Kolleginnen und Kollegen auch hat, Heterosexuelle. Und das führt, und da würde ich auch mal mich interessieren, wie Sie das sehen, das führt, glaube ich, auch gelegentlich dazu, dass sich jüngere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht heterosexuell sind, dass sie sich gar nicht so unbedingt gerne in die Kollegengesellschaft begeben.
Würde mir leid tun, wenn das immer noch so ist. Also ich finde, dass jüngere KollegInnen sich schon, das mag aber jetzt auch an diesem Gesicht zeigen und meiner eindeutigen Positionierung liegen, aber dass die sich schon relativ offen auch bewerben. Und ich habe sehr lange in Großkanzleien gearbeitet, die auch entsprechende LGBTQI-Netzwerke haben, die ich auch zum Teil selbst jahrelang aufgebaut habe. Und da sehe ich schon ein großes Engagement aller. Also sowohl ein großes Engagement der nicht-queeren Anwaltschaft innerhalb dieser LGBTQI-Netzwerke, aber eben auch dann die größere Bereitschaft und der größere Wunsch der Jüngeren, sich zu outen und sich das auch in diesem Umfeld zuzutrauen.
Darüber sollten wir mal sprechen. Das ist ein interessanter Aspekt. Das sind die internationalen Kanzleien, nach meiner Wahrnehmung. Aus deutschen Kanzleien, also aus so, auch den, ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber in den etwas größeren deutschen Kanzleien nimmt man das nicht so sehr wahr. Aber in den großen internationalen Kanzleien ist das schon ein Stück Selbstverständlichkeit oft, dass es auch ein LGBT und so weiter und so fort Netzwerk dort gibt. Also das hat aber meistens nicht in Deutschland seinen Ursprung. Ja.
Ja, also ich habe drei internationale Großkanzleien gesehen, weil wir mit unserem Team immer umgezogen sind. 2007, als ich in der ersten angefangen habe, nada, nix, also da gab es gar nichts. Da war auch das Outing noch deutlich schwieriger und manchmal bekam man zugetragen, dass in der internationalen Großkanzlei auch andere Homosexuelle arbeiten, so eine Art Versicherung, dass ich wahrscheinlich überleben werde als Homosexuelle, weil andere gibt's auch. Aber immer nur also Fremdouting. Diese Menschen sind nie zu mir gekommen und haben gesagt, hey, ich auch, sondern es kam immer irgendjemand und hat gesagt, ja, das war merkwürdig. In der zweiten Kanzlei gab's auch noch nichts. Da sind wir dann schon so 2011 ungefähr rum. Und in der dritten Kanzlei, in der ich war, gab es tatsächlich im Intranet, wenn man den Rechner anmachte, dann so verschiedene Themen, die international bespielt wurden von HR und Marketing vielleicht auch. Und da kam dann im Pride Month im Juni die Regenbogenflagge und dann hieß es, hey, auf Englisch, wir haben ein LGBTQI-Netzwerk und es heißt so und so und macht ganz viele Aktivitäten und mach doch mit, wenn du Lust hast. So sprach mich also mein Bildschirm an. Und ich habe unter Tränen meine Frau angerufen und gesagt, oh, stell dir vor, wo ich gelandet bin, da gibt's das jetzt. Und es ist mega und Brave New World und so. Und dann meldete ich mich bei der Person, die da angegeben war. Und es war eine Frau aus Großbritannien und die schrieb mir dann zurück, hey, excellent, you're the first one in continental Europe. 2012 oder so. Und das war einerseits etwas schockierend, wie ich fand, aber andererseits war das der Startpunkt, dass dieses Netzwerk sich tatsächlich auch in Europa aufgebaut hat. Und das hat für mich ganz viel verändert in der Wahrnehmung und auch diese Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, ist halt so, musst du halt mitleben.
Das ist ja, also das ist interessant, erste aus Continental Europe. Was ich in Gesprächen immer mal wieder höre von Anwältinnen, die auch queer sind, ist, dass sie gar nicht so unbedingt das wollen, auch mit ihrer Sexualität auch tatsächlich die zum Thema zu machen, weil sie sagen, ach, das ist doch eigentlich ja mehr oder erstens Privatsache. Und zweitens gar nicht so wichtig. Was sagen Sie, wenn Sie das hören? Also abgesehen davon, es muss natürlich jeder für sich entscheiden, das ist ganz klar. Aber warum sollte man trotzdem ermutigen, auch sich dann auch out nach außen zu zeigen?
Der alte Satz, weil das Private auch politisch ist und weil die Selbstverständlichkeit auch in einem noch immer ein bisschen konservativ wahrgenommenen Umfeld der Juristerei, ich das einfach wichtig finde, dass alle sehen, die jetzt tätig sind, die Älteren, die Nachwachsenden, die alle sehen, selbstverständlich sind queere Menschen überall. Und manchmal sind es Anwältinnen und manchmal sind es RichterInnen. Das ist, finde ich, so wichtig, dass wir, dass alle Gruppen aus der Gesellschaft auch in juristischen Berufen repräsentiert sind. Und das geht halt nicht anders, als dass man es sagt, weil man sieht es nicht. Das ist das Problem. Müsste ich es nicht sagen und man würde es mir ansehen, wäre ich auch fein damit. Aber man sieht es den Menschen nicht an. Und ich bin Anwältin mit Leib und Seele und ich müsste auch ein Stück von mir abspalten. Das ist einfach so. Das würde ich ungern wollen. Jetzt ganz, nur ich ganz persönlich. Und ich mag es, Menschen authentisch wahrzunehmen. Und dazu gehört, dass sie nicht etwas von sich abspalten oder verleugnen. Wenn jemand das eher im Privaten halten will, ja, verstehe ich ein Stück weit und ich respektiere es selbstverständlich und ich würde niemals, um Gottes Willen, irgendjemanden drängen wollen, sich zu outen. Aber so ist halt nicht, also Anwältin sein ist nicht, ist kein Beruf, wo ich hingehe morgens, dann bin ich 5 Stunden, 8 Stunden oder noch länger Anwältin, dann gehe ich wieder nach Hause und bin ich wieder jemand anders. Das ist es irgendwie nicht, sondern you see what you get. Und das ist bei mir halt ich mit allem. Also es ist halt dann, du kriegst halt die queere Anwältin. Und tut mir leid, so ist es.
War das bei Ihnen ein Prozess? Also Sie, das ist ja auch, da geht ja auch jeder eine Entwicklung durch. Also wie sehr er das als eine, ja, wie Sie sagen, ich würde das alles unterschreiben, als eine nicht trennbare Teil der eigenen Persönlichkeit ansieht.
Es war schon natürlich ein Prozess. Am Tag vor meinem ersten Arbeitstag tierisch Stress gehabt mit meiner damaligen Freundin, weil die gesagt hat, du musst dich sofort outen. Sofort sagen, wer du bist. Die selber natürlich schön am Theater gearbeitet, ne? Wo alles queer war. Und ich habe gesagt, Alter, du lass doch mal kurz warten. Ich weiß ja gar nicht, wie die alle so sind. Und Alter, das sind Anwälte. Und dann bin ich also mit vollen Hosen irgendwie dahin. Und es kommt, wie es kommen muss. Erster Tag, KollegInnen gehen mit mir Mittagessen. Bevor wir bestellt haben, fragt die eine, was macht dein Freund beruflich? Genau dieselbe Situation. Mir wird warm. Lügen, Ausflüchte, Wahrheit. Und ich hätte die Wahrheit gesagt. Und tschüss. Regisseurin. Und dann haben sie mich natürlich angestarrt und so, aber es war dann auch relativ schnell gut. Aber das war noch keine das war noch nicht selbstverständlich. Und da ging es mir auch noch danach nicht prickelnd und da war ich nicht stolz oder irgendwas, sondern da war ich ziemlich durch den Wind, weil ich das nicht erwartet hätte, dass das so schnell passiert. Und dadurch, dass da keine Community war, wo ich jetzt mich wiedergefunden hätte, war das schon noch schwierig. Plus, wenn du anfängst zu arbeiten als Anwältin, als Anwalt, dann hast du ja noch nicht deine eigene Mandantenbasis, wo du sagst, jetzt kann ich es mir auch erlauben. Ich habe ein Netzwerk und ich habe Mandanten, die kommen mit mir klar, die kennen mich oder ich habe mich entwickelt. Du musst ja auch erstmal rausfinden, wie bist du als Anwältin und als Anwalt. Und deswegen war das eindeutig eine Entwicklung und für mich eine Art Befreiung, wirklich. Da ist eine der seltenen Momente, wo Älterwerden schön ist.
Hat seine Vorteile, kann ich auch nur unterschreiben.
Ziemlich wenige, aber ja.
Man lernt sich selber immer besser kennen. Das ist der größte Vorteil aus meiner Sicht am Älterwerden. Kurze Geschichte aus ich glaube, es war meine erste Woche in einem Münchner Anwaltsbüro als junger Anwalt, wo ich
groß oder klein?
Klein, eher klein, ja. Also es ist alles 30 Jahre her. Da war klein und groß auch noch ganz andere Sortierung, als das heute ist. Und ich kriegte mit, wie die Chefin immer Anweisung gab, dass irgendjemand mal wieder zu den Schwulen gehen müsse, weil da müssten mal die Gardinen gemacht werden. Die Schwulen waren das war das geflügelte Wort für den Einrichtungsladen. Der war.
Oh Gott.
Ja, es war wahrscheinlich gar nicht so böse gemeint oder diskriminierend gemeint. Aber es war halt so mit einem Stück Selbstverständlichkeit, war das halt das Label, das verpasst kriegten. Und dann hat man sich natürlich so ein bisschen als Junger die Frage gestellt, was da so für Vorstellungen über Schwule dahinter stecken, wenn man so redet.
Naja, und die Frage, was mache ich dann? Also, was mache ich dann, obwohl es hier schon eindeutig gelabelt ist? Mhm.
Ja, ich habe es auch wenn ich damals keine solche Ermutigung eines Partners hatte, aber ich habe es damals auch, ich habe es eigentlich auch immer offen gehalten. Das wäre mir auch gar nicht, es wäre auch gar nicht meiner Wesensart entsprechend gewesen, dass ich das hinterm Berg halte. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und ich muss wiederum ehrlicherweise sagen, also ich habe eigentlich überhaupt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Also eigentlich überhaupt nicht, weder bei Kollegen noch bei Mandanten, wenn das damals zum Thema wird. Das ist, glaube ich, heute, jedenfalls in der Großstadt, ist das, glaube ich, heute nicht wirklich das Thema, was einen davon abhält. Aber es ist diese Frage, öffnet man sich da ein Stück der eigenen Privatsphäre. Und da gibt's sicherlich kein Patentrezept, weil da jeder so ein bisschen anders auch tickt. Was aber, glaube ich, schon wichtig ist, und da wird es so Manko, dass es doch an Sichtbarkeit hapert, ist die Vorbildfunktion für die Jungen. Also auch heute ist es so, wenn man als junge Anwältin in den Beruf tritt, ist das Bild, das die Anwaltschaft bietet, doch erstaunlich noch solide heterosexuell in der Breite. Also gibt natürlich überall die Nischen, und dass es jetzt vielleicht bei den Presserechtlern ein bisschen anders ist als bei den Tech-Lawyers, ja, unter denen ich mich ja bewege, und dass es bei den Gesellschaftsrechtlern vielleicht nochmal wieder anders ist als bei den Familienrechtlerinnen. Also da gibt es sicherlich Unterschiede, aber in der Breite gesprochen meine ich schon, die Anwaltschaft ist schon immer noch sehr überwiegend männlich, sehr deutsch, sprechen ja auch immer jetzt wieder über Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, wo es ja auch große Sichtbarkeitsdefizite gibt. Aber es gibt sie erstaunlicherweise eben auch bei uns Schwulen, bei uns Lesbenangehörigen aus der Queer-Community. Da gibt es noch gewaltigen Nachholbedarf, auch was das Thema Sichtbarkeit angeht. Und da ist es natürlich schön, dass es so Aktionen gibt, wo man mal sein Gesicht zeigt. Aber da fehlt so ein bisschen das Nachhaltige auch. Und da ist es halt auch nur so ein, also es ist ja auch nur wirklich ein Ausschnitt aus der Anwaltschaft, wenn man jetzt sich die Bemühungen der großen internationalen Wirtschaftskanzleien um Diversity anschaut, die ja oft klientengetrieben auch sind, nicht? Da verdonnern einen ja die amerikanischen Mandanten zur Diversity, und dann hat auf einmal die Kanzlei ein ganz wirtschaftliches Interesse daran, doch auch irgendwo ihr Regenbogennetzwerk zu haben und mehr als eine kontinental europäische Anwältin da auch zu haben, die dort Mitglied ist, nicht?
Die Entwicklung ist auch, ich glaube, da setze ich mich irgendwie im Moment immer noch in die Nesseln, weil ich diese Entwicklung gesehen habe, wie man also fast wie so ein Grassroot-Movement aus der queeren Community in einer, in dem Fall internationalen Kanzlei, ein Netzwerk geworden ist. Aber da gab es kein Budget oder da gab es keinen Plan oder so, sondern die Menschen haben das für sich gemacht, um sich zusammenzuschließen. Und das hat einen total positiven, integrativen Effekt für die ganze Kanzlei gehabt. Dann kam das, was Sie eben beschrieben haben, nämlich dass Diversity von außen gefordert und Marketing wurde. Also vom gibt ja nicht nur Greenwashing, sondern eben dann auch Pink- oder Rainbow-Washing. Und irgendwie ist es zum Teil jedenfalls meine Wahrnehmung, dass diese Diversity-Bewegungen von Marketing und HR gekapert worden sind. Und ich bin gern bereit, mich in eine Prügelei zu begeben. Wem gehört Diversity? Ist es wirklich etwas, was plötzlich Unternehmen und Kanzleien nutzen sollen, dürfen, ja, um Mandanten, um Klienten, um Kundinnen und Kunden zu gewinnen? Und verliert es dadurch nicht eigentlich auch den Charakter für die Personen, die das Netzwerk sind, für die queere Community? Weil da kommt es eigentlich her, und es ist da, für mich ist es im Grunde dafür da, dass die queeren Menschen sich wohlfühlen und die Chance haben, sich an ihrem Arbeitsplatz einzubringen und zu sein, wer sie sind, und sich nicht verstecken zu müssen. Und ich will jetzt nicht unterstellen, dass es überall so ist, aber ich sehe manchmal die Gefahr, dass das nicht mehr der Antrieb ist, wenn das Unternehmen, und da rede ich jetzt wirklich nicht nur von Kanzleien, sondern auch das Unternehmen, plötzlich diese Bewegung kapert. Andererseits kommt so wieder Kohle rein, andererseits braucht es plötzlich einen Businessplan. Habe ich noch viel Prügelbedarf?
Ich teile das Zwiespältige, und was jetzt unseren Beruf angeht, ist es ja auch so ein bisschen dann ein Symptom davon, dass da viel Washing im Spiel ist, auch wenn das so auseinanderfällt. Also die CSD-Wagen von Kanzleien mit englischen und amerikanischen Namen auf der einen Seite, und dann aber auf der anderen Seite wieder halt der Beobachtung, die wir ja beide haben, dass wenn man jetzt mal sich fragt, kennt man eigentlich Schwule, kennt man lesbische Gesellschaftsrechtlerinnen? Ja, ich kenne keine, mir fällt niemand ein. Ja, oder Steuerrechtler. Ja, also wenn man lange überlegen würde, vielleicht wird einem irgendwann mit Hilfe von Mr. Google vielleicht mal irgendwann wird man denken, ach ja, doch, da ist ja jemand. Aber es ist halt, ja, man kennt ganz viele und man wird eigentlich, und sie sind halt alle irgendwo, wirken sie jedenfalls heterosexuell, nicht? Was ja dann wiederum auch, also wenn ich mir vorstelle, wenn man als junge Anwältin und junger Anwalt in den Beruf hereingeht, natürlich dann auch wiederum die eigene Wahrnehmung der Zugehörigkeit oder auch Nichtzugehörigkeit dann auch beeinflussen muss, nicht? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe als, also ich war noch nicht auf einer Verwaltungsrechtler-Tagung, aber so wie ich sie mir vorstelle, ich gehe als junge lesbische Anwältin auf eine Verwaltungsrechtler-Tagung, da ist ja wahrscheinlich das Gefühl schon da auch, also wo sind denn eigentlich andere wie ich, nicht? Und das kann auch dazu führen, wir klagen ganz in vielen Bereichen darüber, dass wir eigentlich jüngere Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr so richtig dafür gewinnen können, dahin zu gehen, wo man unter Kollegen ist. Ja, ich weiß nicht, im Juristinnenbund ist wahrscheinlich kein gutes Beispiel, aber so die Nachwuchssorgen haben die Anwaltsorganisationen nach meiner Beobachtung schon eigentlich ziemlich querbeet und durch die Bank. Und auch da ist es natürlich ein Thema, dass man sicherlich heute, wenn man 30 ist und das vielleicht auch jetzt ganz auch, das gilt vielleicht auch für die jetzt gar keine Diversity-Merkmale ansonsten haben, eigentlich eine Vielfalt erwarten, so in ihrem Alltag, die sie dann aber gar nicht mehr so, also an diesen Orten, wo Anwälte miteinander dann auch umgehen, tatsächlich treffen. Sondern da ist dann, wie Felix Hanschmann, mit dem ich hier eine ganz tolle Interviewfolge gemacht habe im Oktober, wo er beschreibt, wie es auf den Staatsrechtslehrertagungen ist. Dass das also alles Bürger, alles wirklich noch wie von vorgestern eigentlich, wo sich sicherlich viele der Betreffenden durchaus auch heutig und liberal und vorurteilsfrei und so weiter und so fort empfinden. Das ist aber trotzdem alles noch sehr, sehr bürgerlich, deutsch, natürlich überwiegend männlich auch ist und absolut heterosexuell, so von der ganzen, von dem ganzen Habitus her, wie er das so schön nennt.
Ich war noch nie auf einer Staatslehre-Rechtstagung, werde ich wahrscheinlich auch nie reingelassen. Aber in meiner Nische ist es im Presseäußerungsrecht, ist es schon unter, auch bei den Jungen. Also da sind, glaube ich, mehr queere Menschen dabei als vielleicht im Verwaltungsrecht. Aber natürlich ist das Umfeld auch immer noch sehr stark männlich, hetero, weiß geprägt. Also selbst wenn da queere Personen sind, bedarf es einer gewissen, ja, Vorbildseins, einer gewissen Lautstärke, damit die sich eben dann auch outen wollen, bereit sind. Und im Juristinnenbund ist es so, dass wir absolut keine Nachwuchssorgen haben, sondern dass wir einen unglaublichen Zulauf haben von jungen Frauen. Und dass auch, wir arbeiten hauptsächlich ja inhaltlich in den Kommissionen. Und da haben wir ganz viele junge Kommissionsvorsitzende, auch mit Migrationshintergrund, viele, die Erststudierenden waren in der Familie, auch eben queere Menschen, die an diesen Positionen jetzt schon angekommen sind, obwohl sie noch verhältnismäßig jung sind. Und das ist so stark und so dadurch auch so modern und irgendwie auch provokativ, dass wir immer auch um Inhalte streiten, weil natürlich auf der anderen Seite die auch ältere Frauen bei uns sind. Insofern ist das ein total spannender Bogen zwischen jungen, queeren Frauen, die sich engagieren, aber auch zu ja überaus verdienten, klugen, älteren Frauen. Und da gibt's auch ganz unterschiedliche Positionen. Zum Queer-Sein, zum Frau-Sein. Wer ist Frau? Was ist queer? Begrifflichkeiten, die plötzlich neu definiert werden müssen. Und das ist aber ganz, ganz spannend und um ein Vielfaches. Also da sind wir der Anwältinnenschaft kilometerweit voraus im Juristinnenbund, weil das bei uns schon diskutiert wird oder teils schon abgehakt und klar ist, worüber man sich auf einem Treffen des Anwaltvereins der einen oder anderen Stadt vielleicht nicht mal laut unterhalten würde.
Das bestätigt aber ein bisschen, oder das bestätigt deutlich auch meine, ich kann es nur These nennen, dass es ein Bedürfnis nach Vielfalt gibt bei den Jüngeren. Also wenn die jüngeren Kolleginnen gerne zum Juristinnenbund kommen, dann hat das ja sicherlich auch etwas damit zu tun, dass sie dort dann eben auch unter den genannten Merkmalen von Ihnen dann auch eine Vielfalt antreffen, die sie anderswo in den Anwaltsorganisationen nicht antreffen.
Mhm. Ja, das stimmt. Und auch die Nachwuchssorgen, also wenn man sagt, hey, wir brauchen auch Referendarinnen, Referendare, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und so, dann muss ich sagen, dass das Engagement im Juristinnenbund und das Engagement oder bei Aktionen wie Gesicht zeigen, die meiste Wirkung erzielt, kann ich jetzt nur ganz persönlich sagen, für uns, um Nachwuchs ranzuziehen, ranzulocken. Das fällt auf und kommt uns zugute. Und das ist natürlich wunderschön, wenn jemand reinkommt, wir unterstützen zum Beispiel Welcoming Out, der Organisation aus Hamburg, die die Idee verfolgt, dass Menschen, die in Unternehmen arbeiten, eben sich ihr Welcoming Out haben und also sagen, hey, wenn sich hier jemand bei mir outen will, ich bin völlig fein damit. Das Gegenteil von dem, was wir beide als Berufsanfänger erlebt haben, was wir eben erzählt haben, sondern dass man eben zum Beispiel durch einen Button oder durch eine Karte oder einen Stift deutlich macht, hier kann sich jeder gerne als queer outen, finde ich total fein. Und ich habe hier verschiedene Buttons und Material dazu. Und dann kommt ein Bewerber rein, das Gespräch beginnt vollkommen normal. Einmal fällt sein Blick auf diesen Welcoming Out Button. Es schreibt mich an und sagt, aber mein Mann wartet übrigens im Hotel. Und auf einmal war nicht nur das Eis zwischen uns gebrochen, sondern es war eine Verbundenheit und wir sind uns in dem Moment auf tiefster menschlicher Ebene begegnet. Und lieber Professor Herfing, wie oft begegnet man einem Bewerber oder einer Bewerberin auf tiefster menschlicher Ebene? Voller, ganz froh und redet so. Das ist so selten. Und ich weiß, dass die Anwältinnenschaft meint, Rollen spielen zu müssen und die ganze Juristerei will, ich spiele jetzt den Richter und ich spiele jetzt den harten Knochen vor Gericht und so. Aber wenn wir es nicht schaffen, authentisch zu sein und uns zu begegnen, dann ist es echt arm.
Das ist ein schönes Beispiel für etwas, was heterosexuelle Menschen nicht immer so leicht verstehen, nämlich das Gefühl der Verbundenheit, was es gibt, weil es einfach doch eine ganze Vielzahl von, und das ist jetzt gar nicht negativ diskriminierende Erfahrungen, die ich meine, sondern aber einen ganzen Blumenstrauß von Erfahrungen gibt, den man gemein hat, wenn man irgendwie queer ist, dass man halt ganz viele Erfahrungen, ganz grundlegende Erfahrungen im Leben auch gemeinsam hat und woher dieses Gefühl der Verbundenheit, was Sie gerade beschrieben haben, was ich ja natürlich auch gut kenne, dann auch herkommt.
Auf der anderen Seite auch so ein Netzwerk gesehen, das sich entwickelt hat hier in Hamburg, das, glaube ich, so sich an queere, ja, nur Anwältinnen und Anwälte, weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest queere JuristInnen in Hamburg richtete. Ich glaube, fast hauptsächlich Anwaltschaft. Aber da war es dann, es war irgendwie auch komisch, weil man war verbunden durch das Queersein, durch die sexuelle Orientierung, obwohl man ansonsten eigentlich eher KonkurrentIn war. Also es war nicht so richtig, es gab außer Queersein, gab es nicht so richtig eine andere Verbindung oder die hat sich nicht so richtig hergestellt. Und ich habe nie so mich so ganz zu Hause gefühlt, weil ich immer nicht wusste, gehen wir jetzt privat irgendwie miteinander um oder sind wir jetzt Anwältinnen, die aber auch privat voneinander mehr wissen. So, das war irgendwie weird. Das, ich weiß auch nicht, warum das nicht, mich hat das nicht so richtig gefangen. Ich habe mich da nicht so richtig wohlgefühlt, aber weiß auch nicht. Weil mir stellt sich natürlich immer sofort die Frage, hallo, warum gründest du nicht sofort einen queere Anwältin e.V. und so? Warum eigentlich nicht?
Die Frage, da stehe ich auch vor einem Rätsel. Das ist eine Frage, die ich mir jetzt natürlich auch immer wieder gestellt habe. Warum gibt es das eigentlich nicht? Also es ist sicherlich, wären die Themen, wenn das mal, also ich meine, im Kleinen gibt es da sicherlich auch schon organisierte Formen aus der Queer Community und hat es in der Vergangenheit gegeben und vereinzelt fällt mir da was auch aus Erinnerung ein. Aber man hätte sicherlich heute ganz andere Themen als vor 30 Jahren, aber eigentlich ist es erstaunlich, dass es das nicht schon lange, lange auch in irgendeiner verfestigten Form dort auch gibt. Nicht?
Vielleicht haben wir es noch nicht richtig mitgekriegt oder haben es wieder vergessen, ich weiß es nicht.
Ja, also so richtig hat sich dann eigentlich nie eine Organisation auch etabliert, die dann auch wirklich die queer Juristinnen und oder Anwältinnen auch zusammengefasst hat. Und das ist wahrscheinlich.
Mir fällt das auch nicht so richtig für andere Berufsgruppen ein. Also schwule Bäcker, lesbische Ingenieurinnen, ich weiß es nicht.
Ja, auch wieder in Amerika gibt es natürlich die Organisation, die Schulen, die Juristen und die auch schon lange die Organisationen, aber das ist vielleicht, ja, also da habe ich auch keine Antwort drauf, warum es das gibt, außer dass ich glaube, dass es jetzt, also ganz unabhängig, welche Diversitätsmerkmale und ob man überhaupt welche selber hat, bin ich schon der festen Überzeugung, dass es für unseren Beruf gut und wichtig ist, dass wir auf ein buntes und vielfältiges Bild auch achten, dass es aus diesem Grund auch wichtig ist, dass wir auch jetzt dann nicht alle nur ein Geheimnis darum machen, ob wir queer sind oder nicht, und dass das auch auf jeden Fall dazu beiträgt, die Attraktivität unseres Berufes erst einmal für den Nachwuchs und natürlich auch für die Mandantschaft auch dann also weiter zu promoten, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, Mandantschaft ist sowieso ist ganz, ganz schwierig. Am schwierigsten finde ich es ehrlich gesagt, wenn sich eine Mandantin oder ein Mandant, was im Persönlichkeitsrecht ja gar nicht so selten vorkommt, als queer outet. Was sind man denn dann? Also ist es angemessen, dann die sexuelle Orientierung, also meine sexuelle Orientierung auch rauszuhauen, obwohl es überhaupt nichts zur Sache tut? Oder ist es ein Verschweigen wesentlicher Informationen, wenn ich es dann nicht sage? Ist es vielleicht unfair, weil jemand denkt, ach Mist, jetzt habe ich gesagt, ich bin trans, jetzt mir nicht gesagt, dass es eine Lesbe ist. Also finde ich super schwierig und tue mir da immer noch schwer und versuche ich dann irgendwie eine Gelegenheit zu finden, wo es ja, in Anführungszeichen passt, es zu sagen. Weil ich es den, ja, finde ich sau schwierig. Das ist unaufgedrängte Bereicherung und unterlassene Hilfeleistung. Also finde ich ganz schwer.
Also wenn es ein Stück Offenheit ist, was mir der Mandant oder die Mandantin entgegenbringt, dann habe ich immer das Bedürfnis, das auch sofort in gleicher Münze zurückzubezahlen. Und also auch da dann irgendeinen, und sei es auch mit der Brechstange, Weg zu finden, das also auch dann entsprechend zu erwidern, weil ich dann ansonsten hätte ich ein etwas seltsames Gefühl, so was die Augenhöhe auch angeht, mit der man dann da ja auch
dem anderen. Aber auch da ist ja wieder die Verbundenheit, wenn das klappt und man mir erzählt, ein Kommunikationsverantwortlicher, dass er mit seinem Mann nach Kolumbien fährt und ich sage, Mist, meiner Frau komme ich nicht so oft ins Ausland, weil wir die drei Hunde haben. Beste Freundschaft seitdem. So. Auch wieder, weil sich zwei Menschen authentisch begegnet sind mit ähnlichen Erfahrungen. Und so, das sind Momente, ja, da könnt ihr Heten uns nur beneiden.
Voll. Das ist ein wunderbares Schlusswort, ja. Besser könnte das Schlusswort nicht sein. Ja, tatsächlich, es gibt Momente, da denkt man also, uns kann man schon beneiden auch, nicht? Und wir sind, und das heißt, out and proud hat natürlich, ist natürlich nicht nur etwas Demonstratives, sondern etwas auch in vielen Momenten auch tatsächlich Gefühltes und Empfundenes, was man anderen, die gleich gestrickt oder ähnlich gestrickt sind, dann auch wünscht. Ja, dann wollen wir mal gucken. Also ich habe, was ich ganz besonders hervorheben möchte, was ich aus dem Gespräch mitnehme, ist Vorbild Juristinnenbund. Ja, da scheint ihr etwas gut zu machen, von dem andere sich vielleicht mal ein Stück auch abschneiden können. Ganz, ganz große Klasse. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke ebenso und schicke ganz viele Grüße und hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.